Am Anfang möchte ich alle mit Neujahr beglückwünschen und auch, ja, und auch mit Weihnachten. Der größte Teil der Menschen in dieser Welt hat bereits Weihnachten am 25. Dezember des letzten Jahres gefeiert. Einige jedoch feiern Weihnachten heute am 7. Januar. Der Grund dafür, dass es zwei Weihnachtsdaten gibt, liegt in der kalenderischen Reform. Im 16. Jahrhundert führte Papst Gregor XIII. Änderungen am Kalender, durch den verschob die Feiertage in zwei Wochen. Daher ist nach dem alten julianischen Kalender heute der 25. Dezember, Weihnachten. Nach demselben Kalender wird in einer Woche das neue Jahr. In meiner Region gibt es einige Dörfer, in die Regel an Feiertagen nicht zu arbeiten. Daher haben sie zunächst frei nach dem gregorianischen Kalender und ruhen dann zwei Wochen nach dem julianischen Kalender aus. Ausgezeigt, der vielen Feiertage im Januar können einige fast einen Monat frei haben. Leider kennt niemand das genaue Datum von Christi Geburt. Aber eins können wir mit Sicherheit wissen: Das Kind in der Krippe hat das Leben aller Menschen in der Welt verändert und kann es völlig verändern, wenn wir es zulassen. Ich möchte fragen, wer von euch möchte Erfolg haben? Ich denke, dass niemand geantwortet, aber ich fühle, dass alle Menschen möchten Erfolg in dieses Leben haben. Und die Antwort, wie kann man dieses Erfolg haben, hat wir sehen in Psalm 1. Erster Vers lesen wir: Glücklich ist der Mann, der nicht der Rat der Gottloser folgt, nicht auf dem Weg der Sünder steht und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Wenn wir jedes Buch lesen, ist das Erste, was wir lesen, ist die Einleitung. Und diesem Teil des Buches schreibt der Autor normalerweise darüber, worum es in diesem Buch geht und warum es notwendig ist. Der erste Psalm ist eine Einleitung zum größten Buch der Bibel, dem Buch der Psalmen. Was ist der Wert des Buches der Psalmen? Das Buch der Psalmen lehrt uns zu beten. Das Buch der Psalmen lehrt uns, christliche Lieder zu singen. Das Buch des Psalmen lehrt uns die göttliche Weisheit, die für das Glück notwendig ist. Es gibt das Sprichwort: Du bist, was du isst. Dieses Sprichwort zeigt die Bedeutung einer richtigen Ernährung. Aber dieselbe Prinzip kann auch auf die Informationen angewendet werden, die wir konsumieren. Die Weisheit eines Christen beginnt mit drei Nein. Erste: Nicht dem Rat der Gottlosen folgen. In der Antike müssten die Menschen sich persönlich treffen, um Informationen auszutauschen. Man musste das Haus verlassen und sich mit denen treffen, mit denen man sprechen wollte, zum Beispiel bei Besuchen auf dem Stadtplatz oder vor den Stadttoren. Dort tauschen die Menschen Ratschläge aus, diskutieren Neuigkeiten, besprechen Geschäfte und fragen sogar politische Entscheidungen, sofern dies natürlich gesetzlich erlaubt war. Deshalb, wenn wir das Wort hören, können wir uns das Rathaus vorstellen. Denn dort beraten sie die Menschen. In Basel befindet sich der Rathaus direkt neben dem Markt. Seit der Antike versammelten sich die Menschen auf den Märkten nach Interesse. Es gibt auch heute noch verschiedene Interessenclubs. Aber wo versammeln sich die Gottlosen? Wenn Sie Passende nach der Adresse fragen oder bei Google suchen, werden Sie sich nicht finden. Aber Sprichworte Kapitel 1 zeigt uns: Mein Sohn, wenn dich Sünder verführen wollen, so willige nicht ein. Wenn sie sagen, kommt mit uns, wir stellen dem Unschuldigen nach ohne Grund. Wo solche Gespräche geführt werden? Im Grunde überall. Jeder Händler konnte gleichzeitig auch ein Räuber sein. Zum Beispiel wären die Brüder von Josef Hirten, aber sie konnten auch über Mord und den Verkauf von ihm in die Sklaverei diskutieren. Die Handelskarawane des Ismaeliten wurde mühelos zu einer Sklavenhändlerkarawane. Jedes Gespräch von ihnen kann zum Rat der Gottlosen werden, wenn sie über Sünde sprechen. Der Rat der Gottlosen ist jeder Ort, an dem Sünde diskutiert und beworben wird. Bücher, Zeitungen, Fernseher, Internet können zum Rat der Gottlosen werden. Deshalb sollten wir sehr aufmerksam dafür achten, mit wem wir uns umgehen, was wir konsumieren. Die Medien formieren die Auswahl eines Menschen. Wenn wir nicht kontrollieren, was wir sehen oder lesen, wird das wir sehen, uns kontrollieren. Zum Beispiel unterstützen in Russland 68% der Krieg in der Ukraine. Warum? Können die meisten Menschen wirklich Massenmorde, Bomben in einem Nachbarland unterstützen? Sie denken so, weil die Medien ihnen Tag und Nacht das Gehirn waschen. Die Propaganda der Sünde ist auch um uns herum und sie ist nicht weniger effektiv als politische Propaganda. Früher ging der Teufel selbst wie ein brüllender Löwe umher, auf der Suche nach jemandem, den er verschlingen könnte. Aber jetzt helfen ihm moderne Technologie dabei. Mit ihrer Hilfe werden sie ihnen erklären, dass Sünde keine Sünde ist und sie so attraktiv wie möglich machen. Der beste Weg, sich zu schützen, besteht darin, sich von schädlichen Informationen zu distanzieren und sie nicht anzunehmen. Zweiter Punkt. Nicht auf dem Weg der Sünder stehen. Jede Werbung hat das Ziel, ein Produkt zu verkaufen. Die Werbung der Sünde hat die Aufgabe, den Menschen auf den Weg der Sünden zu führen, damit er anfängt, Sünde zu begehen. In Sprichworten lesen wir: Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß von ihrem Pfad fern, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Und Gottes Antwort auf den Anruf, Sünde zu begehen, ist: Geh nicht mit ihnen auf dem Weg, hör nicht zu. 3. nicht im Kreis der Spötter sitzen. Im ersten Vers sehen wir eine Entwicklung. Zuerst hört der Mensch von der Sünde, dann wird er ein Teil der Sünde und schließlich wird er zum Organisator der Sünde. Er verspottet die Wahrheit und ermutigt die Menschen, falsche Handlungen zu begegnen. Der Mensch wird dem Teufel ähnlich und gleichzeitig erledigt es das Schicksal des Teufels. Der Sünder wird wie Staub sein, vom Wind verwehrt. Es ist schwer, etwas Bedeutungsloseres als Staub auf der Straße zu finden. Aber andere Seite, um Erfolg zu haben, muss man nach dem Wort Gottes handeln und über das Wort Gottes nachdenken. Bei den Juden gibt es eine Reihe von Traditionen, die uns von den ersten Blick vielleicht seltsam erscheinen. Zum Beispiel haben viele von uns vielleicht Bilder von Juden gesehen, bei denen schwarz Lederkasten am Arm oder an der Stirn angebracht. Sie werden Tefillin oder Phylakterie genannt. Auch möglich, dass sie an der Türpfosten religiöser Judäen eine spezielle Hülle gesehen haben, in der sich kleine Pergamentrollen mit Versen aus der Bibel befinden. Diese Hülle wird Mesuse genannt. Leider sind diese Gegenstände heute für viele zu einer Art Talisman geworden. Die Gründe dieses Brauchs stammt jedoch aus der Bibel. In 5. Buch Moses, Kapitel 6, lesen wir: Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein ist. Und du sollst der Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben und von ganzer Seele und von all deinen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und soll sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und binde sie als Zeichen auf deine Hand und sie sollen als Stirnband vor deinen Augen sein. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore. Gemäß dem Alten Testament sollte das Gerechte sich mit dem Wort Gottes umgehen. Das Wort sollte im Herzen sein, das Wort sollte auf die Hand gebunden werden, was die Handlungen des Menschen symbolisiert. Das Wort sollte von den Augen auf der Stirn sein, was die Gedanken des Menschen symbolisiert. Das Wort sollte an der Türpfosten sein, was symbolisiert, dass nur das Gottgefällige in dieser Haus eintreten wird. Das Gerechte soll das Wort seinen Kindern sagen. Das Gerechte soll das Wort im Haus sagen. Das Gerechte soll das Wort auf dem Weg sagen. Das Gerechte soll das Wort sagen, wenn er sich hinlegt und wenn er aufsteht. Freunde, wenn Sie das Wort aus dem Neuen Testament schreiben müssten, um er als Anleitung für Ihr Handel zu verwenden. Was würden Sie dort schreiben? Und für die Lenkung Ihrer Gedanken und über dem Eingang Ihres Hauses. Aus diesen alttestamentlichen Geboten können wir einige Lehren ziehen. Umgebe dich mit dem Wort Gottes. Der beste Abschluss des Tages beinhaltet das Lesen der Bibel und das Gebet. Auch der Tag beginnt am besten mit dem Wort und dem Gebet. Übrigens, laut der Bibel beginnt der Tag am Abend. Also, wenn du vor dem Schlaf gehen und am Morgen betest, betrachte es als ein Drittel deines Lebens im Gebet verbracht. Die Bedeutung der Erholungszeit wird auch im Neuen Testament betont. Daher ist es wichtig, nicht im Zorn einzuschlafen. In Epheser 4 lesen wir: Wenn ihr zornig seid, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Zweite, betrachte die Welt durch das Wort Gottes. Wenn ein Christ die Welt durch die Linse des Wortes Gottes betrachtet, wird sich die Welt nach dem Willen Gottes verändern. Aber wenn es dir gelingt, die Welt im Gottesblick zu sehen, wird Gott anfangen, sowohl dich als auch die umgebende Realität zu verändern. Nächste. Sprich das Wort zu den Menschen, besonders zu deinen Kindern. Sprichwörter 22 steht: Weise deinen Sohn an zu Beginn seines Weges, dann wird er nicht davon abweichen, wenn er älter wird. Im Hebräerbrief steht geschrieben: Davon gibt uns auch der Heilige Geist Zeugnis, denn nach dem gesagt ist: Das ist der Bund, den ich ihnen zu sagen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und in ihre Sinne werde ich sie schreiben. Heutzutage haben wir einen Vorteil gegenüber denen, die im Alten Testament lebten. Wir benötigen keine Gehäuse an der Türarmen, keine Tefillin am Händel und Stirn mehr. Jetzt schreibt Gott selbst seine Gesetze in unsere Herzen und Gedanken. Der Heilige Geist wirkt in unseren Herzen. Der Psalmist vergleicht das Leben des Menschen mit einem Baum. Am Freitag besuchte ich mit meiner Familie Museum in Listal. Dort gibt es einen Querschnitt eines alten Baums, der wahrscheinlich 200 alt war. Auf der Jahresringen des Bäumes sind Gedanken vermerkt, wie zum Beispiel die Krönung Napoleon, die Teilung von Basel und Basel-Landschaft und viele andere. Auf den Jahresringen dieses Bäumes könnten leicht den Leben oder meines Platz finden. Einem so mächtigen Baum vergleicht Gott auch dein Leben. Ein starkes Baum, dem weder Epidemien noch Kriegen etwas anhaben können. In trockenen Gebieten leiden Bäume unter Wassermangel. Aber dieses Baum hat eine Wasserquelle in seiner Nähe. Gott kümmert sich auch in schwierigen Umständen um uns. In Korinther 10 lesen wir: Ihr seid nicht in Versuchen geraten, die über menschliche Kraft hinausgeht. Denn Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zusammen mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Geschichte unserer Gemeinde leicht auf die Jahresringe dieses Bäumen passen können. Und heute haben wir die Möglichkeit, eine neue Seite in die Geschichte Gemeinde schreiben. Ich hoffe, dass das Herr uns dabei helfen wird. Eine besondere Qualität eines Christen ist es, Früchte zu tragen. In Kapitel 15 des Johannes-Evangeliums wird über das Tragen von Früchten durch einen Christen gesprochen. Einige Wahrheiten aus diesem Kapitel. Die Frucht, die wir tragen, kommt von Jesus. Gott erlaubt Prüfungen und Schwierigkeiten in unserem Leben zur Reinigung und damit wir mehr Früchte tragen. Gott ist besonders gnädig gegenüber denen, die in ihm bleiben. Gott erfüllt die Wünsche des Gerechten. Ich möchte besonders betonen, dass in Gott zu bleiben bedeutet, im Wort Gottes und seiner Liebe zu bleiben. Welche Früchte trägt ein Christ? Die erste Frucht eines Christen ist die Frucht des Heiligen Geistes. Im Brief Galater lesen wir: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gute, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese gibt es keine Gesetz. Gott verändert auf besondere Weise den Charakter eines Menschen. Der Mensch wird dem Schöpfer ähnlich. Jede dieser Eigenschaften verdient eine eigene Predigt, aber wir werden sie nur auflisten. Gott segnet den Menschen mit Kindern. Psalm 126. Siehe, Söhne sind ein Erbe des Herrn. Der Liebesfrucht ist ein Lohn. Kinder sind ein wichtiges Geschenk von Gott. Die Welt wird nicht von Armen, Herrschern oder Banken zusammengehalten. Um Anspruch der Menschheit hat Gott die Familie platziert, Ehemann, Ehefrau und Kinder. Gott Segen für das Haus, die Stadt oder die Arbeit. In Evangelium Matthäus Kapitel 10 lesen wir: Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. In der Bibel finden wir viele Beispiele dafür, dass Gott und gläubige Menschen für die Gläubigen segnet. Gott segnete die Familie Labans, weil er Jakob aufnahm. Gott segnet Ägypten wegen Josef. Gott segnet einen unglaublichen Ehemann wegen seiner gläubigen Frau. In Korinther 7 geschrieben. Denn der ungläubige Mann wird durch die Frau geheiligt und die gläubige Frau wird durch den gläubigen Mann geheiligt. Gott segnet ganzen Staaten, wenn ihnen Erweckung stattfinden. Zum Beispiel hatte die Reformation einen starken Einfluss auf die Entwicklung Europas und der Welt. Wir sehen das besondere Versprechen Gottes für den Erfolg eines gläubigen Menschen. Gott segnet alles, was der Gerechte tut. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem, was der Mensch tut, und dem, was Gott tut. In der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis heißt es nach jeder Schöpfungsstadt. Und Gott sah, dass es gut war. Im ersten Psalm sehen wir auch, dass das, was der glückliche Mensch gut tut, gut ist. Heute können wir auch eine weitere gute Tat vollbringen, indem wir an Gottes Gebot teilnehmen, an